Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In der heutigen Episode wollen wir uns mit den Vorlesungen von Foucault über Gouvernementalität befassen, insbesondere mit der Vorlesung, die im Januar bis April 1979 von Foucault gehalten wurde, die Geburt der Biopolitik. Zur Biografie von Foucault habe ich ja in dem Podcast über Überwachen und Strafen schon ein bisschen was gesagt, aber zur Erinnerung vielleicht noch ein paar Details. Foucault ist am 15. Oktober 1926 in Poitiers geboren und starb am 25. Juni 1984 in Paris. An der École Normale Supérieure hat er dann in den Jahren 1946 enge Freundschaft mit Pierre Bourdieu, Paul Vane und Jean-Claude Passeron geschlossen. Diese Jahre waren auch geprägt von einer Reihe von Suizidversuchen, aber in dieser Zeit kam er auch in Kontakt mit Louis Althusser, mit Georges Canguilhem, mit Dumézil, also mit Personen, die dann für sein weiteres intellektuelles Leben von großer Bedeutung war. Die Licence, also etwa der Master in Philosophie und in Psychologie, hat er erworben und war dann auch Repetitor an der École Normale Supérieure im Bereich für Psychologie. 1955 ist er an das Maison de France in Uppsala, Schweden gegangen, weil er nicht mehr länger in Frankreich leben wollte. Danach 1958 nach Warschau, um dort ein französisches Kulturzentrum aufzubauen. In der Zeit Oktober 1959 bis 1961 war er dann in Hamburg. In dieser Zeit und schon davor in Uppsala hat er an seinem Buch Geschichte des Wahnsinns, Folie des Raisons, gearbeitet. Ein Buch, was dann 1961 publiziert wurde auf Französisch. Er wurde dann Professor an der Universität in Clermont-Ferrand in 1961, was für seine intellektuellen Interessen ja von Bedeutung wurde, ist, dass er 1962 die Bekanntschaft mit Deleuze machte und die in den Jahren danach sich diese Beziehung auch immer weiter intensivierte. Das wird für uns dann auch im Podcast noch weiter eine gewisse Rolle spielen. In der Zeit 1967-68 war er in Tunesien, liest in dieser Zeit auch ganz begeistert Che Guevara und Texte der Black Panther. Dann wollte er aus Tunesien zurück nach Paris mit dem Mai 68, war auch ein bisschen enttäuscht, aber war bereit, sich im Reformprojekt der Universität, also der Gründung einer Reformuniversität Vincennes, zu engagieren. Das war auch nur kurz, weil er dann ab 1970 eine Professur am Collège de France erhielt. Das ist ja letztlich die prägende Zeit für ihn. Also viele der Bücher, die entstanden sind, entstanden in diesem Zusammenhang. Genauso wie die Vorlesungen, die ja heute vollständig vorliegen, also gut dokumentiert mit teilweise wunderbaren Ausführungen. In den ersten Jahren, also ersten Hälfte der 1970er Jahre, befasst er sich noch mit dem Thema, was dann in Überwachen und Strafen auch eine große Rolle spielt, also Theorie und Institution der Strafe, die Strafgesellschaft, Macht der Psychiatrie, die Vorlesung über die Anormalen. Dann gibt es diesen eigentümlichen Schnitt mit den beiden Vorlesungen zur Geschichte der Gouvernementalität und danach schließlich ab 1980 bis zu seinem frühen Tod die Beiträge, die zu verstehen sind wie Studien aus dem Umfeld von Band 2, 3 und 4 von Sexualität und Wahrheit. Die Vorlesung von 1978, also Januar bis April 78 und Januar bis April 79, diese Vorlesungen sind tatsächlich etwas ungewöhnlich, weil Foucault ja in seinen Arbeiten, also in den Büchern und auch in den meisten Vorlesungen, den Zeitraum des 18. Jahrhunderts behandelt, eher ein bisschen früher. Manchmal geht er auch dann ins 19. Jahrhundert, aber im Wesentlichen ist es die Zeit des 18. Jahrhunderts und es ist konzentriert auf Frankreich, manchmal mit einem Blick auf England. Also in Überwachen und Strafen gibt es ja dann auch immer wieder Hinweise auf die Gefängnispraktiken in England und in den USA, aber es konzentriert sich doch im Wesentlichen auf Frankreich. Das ist jetzt hier anders. Insbesondere in der Geburt der Biopolitik, mit der ich mich näher befassen will, dem zweiten Teil dieser Vorlesungsserie, konzentriert er sich auf den Neoliberalismus und das heißt dann für ihn vor allen Dingen auf die ordoliberale, neoliberale Tradition in der Bundesrepublik Deutschland und dann auch dem Neoliberalismus in den Vereinigten Staaten. Das bestimmt im Wesentlichen seine Ausführung in dieser Vorlesung. Diese Vorlesung greift zentrale Begriffe auf, die er auch im ersten Teil schon behandelt hat. Es geht um Fragen der Bevölkerung, der Regierung der Bevölkerung. Das ist etwas, was ihn auch in Band 1 von Sexualität und Wahrheit schon interessiert. Also in dem Schlusskapitel bezieht er sich sehr, sehr stark auf diese beiden Begriffe von Biomacht und Biopolitik. Also die Vorstellung, dass mit dem Kapitalismus im 18. Jahrhundert und dann im 19. Jahrhundert verstärkt das Leben selbst Einzug in das Regieren hält. Also das heißt, es geht für ihn darum, dass das Leben eben selbst unmittelbar Teil des Regierens der Bevölkerung wird. Also die Bevölkerung wird für ihn aus seiner Sicht ein Bezug einer Machttechnik. Diese Machttechnik bezeichnet er dann im Weiteren als Biopolitik oder auch als Gouvernementalität. Da geht es dann darum, dass die Bevölkerung eben Gegenstand von Machtpraktiken wird. Also wenn man so will, werden beobachtet Regelmäßigkeiten in den Gesellschaften, die Sterberate, die Geburten, die Importe, die Exporte, die Epidemien. Also es geht ihm um spezifische ökonomische Effekte, die jeweils mit diesen großen Regelmäßigkeiten zu tun haben. Und was ihn interessiert, ist die spezifische Form von Normalität, von Normalisierung, also das, was sozusagen eine bestimmte Art von Normalitätsklasse bildet, also dass eben die Regierungstechnologie nicht darauf zielt, ein Verhalten oder eine Praxis komplett zu verhindern. Das wäre ja in der Tradition des Rechts, geht es dann um das Verbot, also das darf man tun, das darf man nicht tun. Das wird rechtlich vorgeschrieben. Es ist eine Norm, die genau sanktioniert, was erlaubt und was verboten ist. Und dann gibt es eben ergänzend für Foucault danach mit der Herausbildung auch der modernen Staatsräson die Praxis der Disziplin, die eben eine eigene Machttechnik ist, die auf das Individuum zielt, das Individuum zerlegt in kleinste Teile, also Bewegungsabläufe, Körperteile, eben dann auch eine Seele mit dem Körper verbindet und dann es darum geht, eben durch disziplinierende Norm nicht nach Verbot und Erlaubtem zu regulieren, also gesetzlich, sondern eben Gewohnheiten zu schaffen, für die Einzelnen Bewegung einzuüben, Disziplin zu praktizieren, also in einer bestimmten Weise mit anderen Kindern ins Schulgebäude eintreten oder die Exerzierrituale der Soldaten oder die Praktiken in den Fabriken und die genau kontrollierten Abläufe. Also es geht eher darum, was man sozusagen nicht durch Verbot oder Erlaubnis regeln kann, sondern durch Einübung, durch einübende Praktiken. Und das zielt auf eben die Mikrophysik des Körpers, der Einzelnen und jetzt hier im Zusammenhang der Gouvernementalität, der Regierungskunst, die auf die Bevölkerung zielt, geht es eben darum, große Menschenmengen zu lenken und sich auf die Regelmäßigkeiten einzulassen, also gar nicht mehr zu normieren im Sinne von, das darf man oder darf man nicht, hier wird man so oder so eingeübt, sondern es basiert eben darauf, dass bestimmte Regelmäßigkeiten stattfinden, also eine bestimmte Zahl von Selbsttötungen, eine bestimmte Zahl von Autounfällen, eine bestimmte Zahl von Touristen, die nach Spanien oder in die Türkei fahren, zu bestimmten Zeiten. Und das heißt, es geht darum, sich im Medium dieser Regelmäßigkeiten mit Macht einzugreifen oder zu handeln und das zu kontrollieren und bestimmte Normalitätskurven unter Kontrolle zu halten. Was würde dann da Macht genau bedeuten? Wird eine bestimmte Normalverteilung verletzt, also zu viele Drogentote, zu viele Verkehrstote, dann wird Alarm geschlagen, dann reagiert eine Gesellschaft mit machtvollen Maßnahmen und man könnte sagen, dann auch gegebenenfalls andersrum. Es geht also um das Regieren. Und das Regieren als Regierungskunst kann dann eben beinhalten, das Regieren seiner selbst, also wie regieren wir uns jeweils selbst, wie wird die Familie regiert und wie wird der Staat regiert. Das ist etwas, was Foucault interessiert, diese verschiedenen Skalen, diese verschiedenen Ebenen, Größenordnungen in einer aufsteigenden und einer absteigenden Linie. Das eben für ihn jetzt von Bedeutung ist, dass diese Regierung insbesondere auf die Ökonomie zielt. Das ist wichtig, weil die Regierung, also Kunst, Macht auszuüben, eine Kunst ist, die Macht in der Form der Ökonomie auszuüben. Die Ökonomie wird eine ganz neue historische Realitätsebene, ein Interventionsfeld, wie er sagt, und dabei geht es eben dann um die Anordnung der Dinge, also es geht nicht mehr um die Kontrolle über ein Territorium, sondern es geht um die Anordnung von Dingen im Verhältnis zu Menschen, also wie werden Dinge und Menschen in ein Verhältnis zueinander gebracht. Es geht deswegen auch nicht mehr um Gesetzesgehorsam, ich habe das schon angesprochen, sondern darum, die Dinge im Verhältnis zu den Menschen zu angemessenen Zielen zu führen. Also, und diese Ziele werden dann unterschiedlich bestimmt, größtmöglicher Reichtum, großes Maß an Subsistenz und Sicherstellung einer Bevölkerung, also dass die Bevölkerung sich reproduziert und vermehrt. Das ist sozusagen ein wichtiger Zug und das wird auch nicht mehr durch Gesetze gewährleistet. Das wäre in dem Sinne gar nicht möglich, weil man eben nicht vorschreiben kann, wie die Einzelnen sich ernähren oder wie sie Familien gründen und sich reproduzieren, also zur Gattungsreproduktion beitragen, sondern Gesetze werden dann zu Taktiken. Es geht also um die Herausbildung einer Regierungskunst, die mit Regelmäßigkeiten arbeitet und dabei Kampagnen und Techniken der Bevölkerungskontrolle und der Bevölkerungslenkung einsetzt. Für den Souverän bedeutet das, er muss geduldig sein, er muss durchdacht regieren und er braucht Wissen. Also was schädlich ist für die moderne Regierungskunst, um die es Foucault geht, ist, der Souverän kann sich nicht leisten, die Verhältnisse nicht zu kennen und wie kennt er sie eben in der Form der politischen Ökonomie. Es ist bemerkenswert, finde ich, jetzt auch aus dem Blickwinkel einer materialistischen Staatstheorie, dass Foucault die Grundlagenfrage stellt oder das Grundlagenproblem aufwirft, dass der Staat als solcher nicht existiert. Es gibt den Staat nicht. Also er verwirft nicht Staatstheorie an sich. Es wird ihm ja manchmal vorgeworfen, dass er gegen Staatstheorie sei. So ist es nicht. Er sagt, das ist ein schwer verdauliches Mal. Aber es ist klar, dass er eigentlich der Ansicht ist, dass seine ganzen Analysen der Macht immer auch einen Beitrag zur Analyse des Staates darstellen. Aber das Interessante ist, dass er das nicht macht, indem er vom Staat ausgeht, sondern dass er den Staat selbst als ein Medium, ein Ziel, ein Mittel des Regierens betrachtet, also die Kunst des Regierens zielt auf den Staat, operiert mit dem Staat, setzt den Staat ein, stützt sich auf den Staat. Das heißt, der Staat wird regiert und das ist von Bedeutung, weil er, und das zeigt er dann eben auch am Beispiel der Gründung der Bundesrepublik nach 1945, also nach der Niederlage des nationalsozialistischen Staats, da geht es ja darum, dass erstmal noch kein Staat da ist und wie wird eigentlich damit umgegangen? Das heißt, seine Fragestellung, dass der Staat nicht existiert, wird von ihm so konkretisiert, dass er eben dann sich anschaut, wie der Neoliberalismus ab 1948 in Westdeutschland so etwas wie ein Staat konstituiert und damit eben diesen Gegenstand des Staates, ja, gründet. Das ist interessant, weil er da, also man könnte sagen, eine ganz nominalistische Vorstellung davon hat. Also der Staat hat kein Wesen, keine Innereien, keine Gefühle. Dann sagt er, der Staat ist kein Universale, der Staat ist an sich keine autonome Machtquelle, der Staat ist nichts anderes als die Wirkung, das Profil, der bewegliche Ausschnitt einer ständigen Staatsbildung oder ständiger Staatsbildung von endlosen Transaktionen, die die Finanzierungsquellen, die Investitionsmodalitäten, die Entscheidungszentren, die Form und Arten der Kontrolle, die Beziehung zwischen den lokalen Mächten und der Zentralautorität verändern, verschieben, umstürzen oder sich heimtückisch einschleichen lassen. Der Staat ist nichts anderes, so sein Fazit, als der bewegliche Effekt eines Systems von Gouvernementalitäten. Also hier nochmal genau diese Überlegung von Foucault, der Staat ist eben ein System von Regierungskünsten und deswegen schlägt er vor, Staat gleichsam wie von der Seite anzugehen und zu schauen, wie wird eigentlich durch Regierungskunst der Staat geschaffen. Dabei lenkt er die Aufmerksamkeit auf ein Problem, was jetzt für mich und die Behandlung dieser Vorlesung auch von Bedeutung ist, dass er die Vorstellung hat, dass das Verhältnis zum Staat bei vielen Kräften, gesellschaftlichen Kräften, geprägt ist von einer Ablehnung des Staates. Und so auch bei den Neoliberalen. Das scheint mir von besonderer Bedeutung zu sein, weil das ist etwas, was jetzt in den letzten Jahren ja von großer Bedeutung war in der politischen Diskussion der Linken, also die Neoliberalen, die eben den Staat und insbesondere den Wohlfahrtsstaat abbauen. Und Foucault thematisiert es. Ich finde, dass er da schon in den späten 70er Jahren sehr weit vorausdenkt und einen sehr vorausschauenden Blick hat für das, was die Neoliberalen tun. Also anders als manche vertrete ich die These, dass es eher eine marxistische Analyse ist und Foucault gar nicht neoliberaler ist, was eben manchmal vertreten wird. Also das ist eine Analyse einer Macht, gouvernementalen Macht, die gar nicht geprägt ist von Sympathie für den Neoliberalismus, sondern eben versucht zu zeigen, dass der Neoliberalismus Teil hat an einem Prozess, den er als Staatsphobie bezeichnet, also als eine Ablehnung, als eine Abneigung des Staates und dass er das durchaus auch in eine Tradition der Linken sieht, also dass es eben verschiedene Strömungen der Gesellschaft gibt, die den Staat ablehnen Und mir ist dann nicht immer ganz klar, wie Foucault selbst dann sich dazu ins Verhältnis setzt, ob er dann sagen würde, ja, er lehnt den Staat auch ab oder nicht. Aber was ich von jetzt erkenntnistheoretischer Bedeutung finde, ist, dass er sagt, der Staat existiert eigentlich nicht. Der Staat ist Ergebnis von Interferenzen mit anderen Realitäten. Das heißt, etwas, was nicht ist, wird eben dann doch existent durch Praktiken, die sich damit verbinden, dass man eben dieses strategische Ziel, diesen strategischen Einsatz des Staates braucht und damit dann handeln kann, also Praktiken entwickeln kann und dadurch eben den Staat konstituiert. Das heißt, seine grundsätzliche Überlegung, ist der Staat eigentlich eine real existierende Entität und dass er das verneint, geht damit einher mit der eher konkreteren historischen Analyse, dass der deutsche Neoliberalismus Praktiken entwickelt, den bundesdeutschen Staat zu entwickeln. Dass er das in so eine Richtung rückt, dass es eben sich dabei um eine Kritik am Nationalsozialismus und nationalsozialistischer Herrschaft verbindet, ist deswegen auch interessant, weil er damit eigentlich zwei Dinge tut. Er macht deutlich, und das muss man natürlich dann auch weiter noch kritisch untersuchen, er macht damit indirekt deutlich, dass der deutsche Staat nicht einfach nur die Fortsetzung des Nationalsozialismus ist und auch die Verhältnisse, die dann neu entstehen, die, wenn man so will, Restauration von Verhältnissen darstellt, die es vor 1933 gegeben hat, sondern seiner Ansicht nach tragen die Neoliberalen dazu bei, durch eine Konzeption, die kritisch gegen den historischen Liberalismus gewendet ist, durch eine solche kritische Konzeption auch zu einem Umbau der Kapitallogik, der Akkumulationsdynamik in der deutschen Ökonomie zu kommen, also ein Modell der neoliberalen Ökonomie, was dann eben auch, wie er versucht zu zeigen, dann für Frankreich und ein bisschen auch für die Vereinigten Staaten gleichsam übernommen wird. Worum es Foucault geht, ist, dass es diese grundlegende liberale Regierungsvernunft gibt, diese liberale Regierungskunst. Und die besteht im Wesentlichen darin, sich zu fragen, regieren wir zu viel? Muss nicht weniger regiert werden? Das heißt, es geht ihm darum, den Liberalismus und Neoliberalismus zu bestimmen als eine Konzeption, die sich immer bewegt in der Spannung zwischen einem Maximum und einem Minimum an Regieren. Und das ist dann auch der Unterschied zwischen Liberalismus und Neoliberalismus, dass der Liberalismus die Vorstellung hat, der Staat muss viel wissen und muss in die Verhältnisse auch eingreifen, in die Marktprozesse, aber muss auch den Markt als einen Raum der Freiheit schützen. Das heißt, auch hier gibt es dieses Spiel von Maximum und Minimum, aber es wird genau genommen vom Staat her gedacht, ja, während der Neoliberalismus die Perspektive umdreht und die Ansicht vertritt, und deswegen dieser Bezug auf diese Grundlagenfrage, existiert der Staat überhaupt und was passiert in der Bundesrepublik, dass Foucault die Ansicht vertritt, da wird jetzt der Staat von der Wirtschaft, von der Wirtschaftsfreiheit her konstituiert. Das heißt, die Neoliberalen der Freiburger Schule, also das sind ja dann Leute wie Hayek und Eucken und Rüsthoff, die eben auch alle im Exil gelebt haben und dann eben im Laufe der 50er und frühen 60er Jahre in die Bundesrepublik gekommen sind. Diese Personen vertreten die Ansicht, dass nicht vom Staat her gedacht werden darf, sondern aus den ökonomischen Prozessen und der Staat genau genommen sicherstellen muss, dass sich so etwas wie die Abstraktion des Marktes, des Wettbewerbs zur Geltung bringen kann. Das heißt, es ist eine andere Vorstellung der Aufgabe des Staates. Also der Staat hat dann auch in dem Sinne nicht weniger Bedeutung. Es gibt aus dieser Sicht staatliche Aktivität, sodass Vertreter des Neoliberalismus wie Eucken oder Franz Böhm sagen können, also der Staat, ich zitiere das, der Staat ist für das Ergebnis der Wirtschaftsaktivität verantwortlich. Und Franz Böhm, der eine Weile lang Rektor der Universität Frankfurt war und der erste Botschafter Deutschlands nach dem Krieg in Israel, sagt, der Staat muss das wirtschaftliche Werden dominieren. Bei dieser liberalen Politik ist es möglich, dass die Anzahl der wirtschaftlichen Intervention genauso groß ist wie in einer Planwirtschaft. Und das ist entscheidend. Ihr Wesen ist jedoch verschieden. Das ist wichtig. Der Staat hat die Aufgabe, diesen reinen Wettbewerb zu gewährleisten. Das ist die zentrale Aufgabe und von dort her bestimmt er sich selber als ein Staat, der von innen her begrenzt ist in seinen Praktiken. Also der wird begrenzt durch die politische Ökonomie eben dieses Wettbewerbs. Und zum Wettbewerb gehört eben die Freigabe der Preise. Es darf eben keine Preiskontrolle geben, keine Begrenzung der Preisbildung. Und es muss da dann darum gehen, Preisstabilität und antiinflationäre Politik zu machen. Wirtschaftspolitische Ziele, die ja auch das Handeln der Bundesbank und der EZB maßgeblich prägen. Worum es geht, ist, also Planung muss es geben, so weit wie nötig. Wettbewerb so viel wie nötig. Es geht eben um Wettbewerb und es geht um Wirtschaftswachstum. Also um eben einen möglichst großen Raum wirtschaftlicher Freiheit zu schaffen. Das ist das, was für die Bundesrepublik von entscheidender Bedeutung ist. Und dann wirft er einen Blick, finde ich, der sehr interessant ist, auf die Rolle der SPD, also der Sozialdemokratischen Partei, und thematisiert eben, dass sie genau genommen sich dieser Art von neoliberaler Gouvernementalität mit dem Godesberger Programm völlig unterwirft. Und deutet das in der Weise, dass eben die Linke, die sozialistische Bewegung insgesamt keine gouvernementale Vernunft ausgebildet hat. Das ist aus seiner Sicht, ist das verursacht durch die Tatsache, dass die sozialistische Tradition sich mit der Frage der Regierungskunst nicht wirklich befasst hat, sondern versucht, es aus Texten abzuleiten. Also was hat Marx gesagt, was hat Lenin gesagt oder was haben verschiedene sozialdemokratische Autoren zu dieser Frage des Regierens gesagt? Und dass aus seiner Sicht es wichtig ist zu verstehen, dass es um eine Selbstbegrenzung der Machtausübung geht, also wenn man so will, diese Praktik der Regierungskunst eben aufgreift und überlegt, in welchem Maße wollen wir eigentlich regieren? Also geht es jetzt darum, eben intensiv staatliche Regierungspraxis zu verfolgen oder geht es eben um eine andere Form sozialistischer Regierungskunst? Und aus seiner Sicht ist deswegen erforderlich, da ganz neue Wege zu gehen und eine sozialistische Regierungskunst zu erfinden. Das finde ich ist aus meiner Sicht ein wirklich wichtiger, interessanter Punkt in seinen Überlegungen. Wenn man jetzt ganz kurz nochmal auf seine weiteren Überlegungen eingeht, dann ist eben interessant, dass er ja die These vertritt, dass der Neoliberalismus wie eine Art Exportmodell praktiziert wurde nach Frankreich. Und das ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil er diesen Text, diese Vorlesung wie eine Intervention praktiziert. Die französische Linke war in den späten 70er Jahren hinsichtlich der Frage, solidarisch sein mit der Roten Armee-Fraktion und dem nach Frankreich ins Exil gegangenen Klaus Croissant, gespalten. Also wie geht man eigentlich um mit der Gruppe um Baader und Meinhof und Esslin? Und die These dieser Gruppe war ja, dass so wie auch der Gauche Proletarienne und anderer in Frankreich, also Guattari, Deleuze, dass eben Deutschland zu einer Polizeidiktatur tendiert, also zu einem Neofaschismus. Und man muss, glaube ich, wirklich diese Überlegung von Foucault auch so interpretieren, dass er in vielen anderen Texten immer wieder betont, der Faschismus, der Nationalsozialismus ist ein Schema, auf das in der Linken sehr schnell zurückgegriffen wird, was aber gar nicht hilft, neue Formen von Herrschaft verständlich zu machen. Und diese neue Form von Herrschaft ist eben Gouvernementalität, also sozusagen die Begrenzung staatlicher Herrschaft durch neoliberale Wirtschaftsregulierung. Also eine Selbstbegrenzung, so dass man eigentlich sagen kann, seine Überlegung plädieren dafür, zu sagen, wir brauchen eine neue Konzeption von bürgerlicher Herrschaft, nachdem der Neoliberalismus auch die ökonomischen Prozesse umgebaut hat und die staatlichen Regierungsfunktionen anders arbeiten.
Ich meine, dass dem Sozialismus nicht so sehr eine Staatstheorie fehlt, sondern eine gouvernementale Vernunft, eine Definition dessen, was innerhalb des Sozialismus eine Rationalität der Regierung wäre, das heißt ein vernünftiges und berechenbares Maß des Umfangs der Modalitäten und der Ziele des Handelns der Regierung. Der Sozialismus gibt sich eine historische Rationalität oder schlägt zumindest eine solche vor. Wir können jedenfalls sagen, dass das Problem der ökonomischen Rationalität des Sozialismus eine Frage ist, über die man diskutieren kann. Er hat sich auf alle Fälle eine ökonomische Rationalität zum Ziel gesetzt, genauso wie er eine historische Rationalität vorgeschlagen hat. Man kann auch sagen, dass er über rationale Techniken der Intervention, der administrativen Intervention in Bereichen wie dem der Gesundheit, der Sozialversicherung und so weiter verfügt. Jedenfalls hat er gezeigt, dass er über solche Techniken verfügt. Man kann alle diese Rationalitäten, die historische, ökonomische und administrative Rationalität, dem Sozialismus zuerkennen. Oder sagen wir zumindest, dass die Frage diskutiert werden kann. Ich glaube aber jedenfalls nicht, dass es im Augenblick eine autonome Gouvernementalität des Sozialismus gibt. Was könnte die dem Sozialismus angemessene Gouvernementalität sein? Gibt es eine im Sozialismus angemessene Gouvernementalität? Welche Gouvernementalität ist als strenge, intrinsische und autonome sozialistische Gouvernementalität möglich? Wenn man nur weiß, dass es eine wirklich sozialistische Gouvernementalität gibt, dann ist sie jedenfalls nicht im Innern des Sozialismus und seinen Texten verborgen. Man kann sie nicht daraus ableiten, man muss sie erfinden.
Zum Gespräch über die Vorlesungsreihe Geschichte der Gouvernementalität und insbesondere die Geburt der Biopolitik begrüße ich Isabel Lorey. Hallo Isabel.
Hallo Alex, freut mich sehr, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr schön. Ja, du arbeitest, lehrst ja als Professorin an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Du bist Mitherausgeberin der Publikationsplattform transversal.at und warst, um das auch zu erwähnen, vor längerer Zeit mal Fellow hier an der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ja, damals im IFG, und hast in diesem Rahmen zu Demokratie und Besetzungsbewegung gearbeitet. Einschlägig bei deinen Arbeiten ist ja auch die Befassung mit Fragen der Prekarität, mit Sorgearbeit. Daraus ist dann auch ein Buch entstanden, Regieren der Prekären. Also merkt man auch im Titel schon die Nähe und Verbindung zu Foucault. Und dann Demokratie
im Präsens.
Demokratie im Präsens, ja. Genau. Ja, vielen Dank für diese Ergänzung. Ja, dann kommen wir mal zu Foucault. Und diesen Vorlesungen, die ja so ein bisschen herausstechen aus der Gesamtheit der Vorlesungen, die Foucault in diesen Jahren gehalten hat, weil sie eben ja so stark gegenwartsbezogen sind, also kapitelweise geht es ja direkt auch um die Bundesrepublik und Helmut Schmidts Regierungsansatz, ja, also das ist ja ganz zeitgenössisch zu Giscard und so weiter. Also man könnte daraus jetzt eben auch mal dann die Frage stellen, wie aktuell ist das eigentlich für uns heute jetzt jenseits der interessanten, ja, historischen Fragen, die sich damit verbinden. Wie ist das für dich? Wie siehst du das?
Also ich muss dazu sagen, ich habe mit beiden Vorlesungen, vor allem aber auch mit der Geburt der Biopolitik, sehr viel gearbeitet, als ich das Buch »Die Regierung der Prekären« geschrieben habe, was ja eine Analyse des Neoliberalismus ist, ja, oder war und oder ist, das Buch, ja,
ja.
Und in dem Kontext von Prekarisierung. Und ich habe sehr viel aus diesem Buch gelernt, weil Foucault sehr, sehr früh sehr, sehr viel gesehen hat, hatte ich den Eindruck, was eine Fokussierung auf den Neoliberalismus bedeutet. Interessant ist, dass er in der Geburt der Biopolitik das noch teilt in die neoliberale Entwicklung der Bundesrepublik mit der liberalen Marktwirtschaft und dann das unterscheidet in der zweiten Hälfte der Vorlesung von US-amerikanischen, ja, Neoliberalismus und da das Thema des Humankapitals anspricht. Und das fand ich sehr hilfreich, um zu erklären, welche Funktion Prekarisierung in der neoliberalen Gouvernementalität hat, weil das bedeutet ja, dass es eine Verschränkung von staatlicher Regierung und Selbstregierung gibt.
Mhm.
Und da hat er sehr gute Stichworte gegeben in der Analyse der US-Neoliberalen mit dem Humankapital. So, das heißt, es gibt ein Investment in sich selbst, um sich selbst zu kapitalisieren gewissermaßen. Ein paradigmatisches Beispiel ist sicherlich die Bildung, also das Investment. Ja. Und das kostet in den USA ja auch sehr, sehr viel Geld. Was er interessanterweise in dem Kontext nicht anspricht, ist die Verschuldung. Das finde ich im Nachhinein sehr interessant, weil das natürlich gar nicht zu trennen ist von der Idee des Humankapitals. Anyway, aber auch wenn er das weglässt, finde ich das weiterhin sehr, sehr wichtig, um nicht nur eine Entwicklung des Neoliberalismus zu verstehen, vor allem in Deutschland, sondern auch mit ihm zu diskutieren, wo wir heute stehen in,
ja,
dieser Genealogie.
Ich finde, das ist interessant, auf jeden Fall. Aber es ist auch gut, es jetzt nochmal anzusprechen, weil ich das in meiner Einführung in diese Vorlesung dann gar nicht erwähnt habe. Weil das ist ja ein interessanter Bezug des Individuums, des Subjekts, die Subjektivierung im Verhältnis zu sich selbst, sich zum Subjekt machen. Also es ist ja Unternehmer sein, seiner selbst oder ihrer selbst, also von sich zurücktreten und sich selbst bewerten, evaluieren, Maßnahmen, Benchmarks einhalten, sich selbst evaluieren hinsichtlich der eigenen Exzellenz in dieser oder jener Hinsicht. Es gibt diesen Schweizer Schriftsteller Sutter, der das, ja, wunderbar dann auch für die Alltagskultur, ja, bringt seine Frau eigentlich noch die Performance, entspricht sie noch den Benchmarks, wenn sie jetzt über 50 ist, und wo man dann merkt, das ist ja dann auch für Foucault ein ganz wichtiger Aspekt, wie das aus der engeren Sphäre der Ökonomie eben eine gesellschaftliche Ökonomie wird. Ja, das ist ja ein wichtiger Teil. Ich frage mich dann, ja, worin genau besteht dann auch das Element des Neoliberalismus, also das Element der Freiheit, weil man könnte ja auch sagen, sich selbstständig unter dem Gesichtspunkt der Interessenverfolgung, der Maximierung, der Optimierung zu verstehen, so ein äußerliches Verhältnis zu sich einzunehmen, kriegt ja auch was unglaublich Rigides. Also er hat das ja geschrieben, lange bevor wir mit diesen Praktiken dann wirklich konfrontiert waren im hochschulischen Alltag, im Beziehungsalltag. Und was ist da mit dem Element der Freiheit? Weil man ja sagen kann, na ja, eigentlich, was wir erleben, ist Erschöpfung, Prekarisierung, Unfreiheit, maximale Unfreiheit. Ja, also das wäre ja unter Umständen ein wichtiger Bezug hinsichtlich der Kritik am Neoliberalismus.
Ja, absolut. Also das ist das, was wir heute sagen können, dass diese Subjektivierung eine totale Erschöpfung und eine Zumutung ist. Aber ich würde noch einen Schritt zurückgehen und würde sagen, dieses Selbstverhältnis zu lernen, einen eigenen Körper zu haben, der veränderbar ist zum Beispiel, oder auf das eigene Leben einwirken können, indem man lernt, auf die eigene Gesundheit, die Ernährung zu achten, ist was, das erklärt Foucault in anderen Texten, in Der Wille zum Wissen zum Beispiel, was sich für das Bürgertum zumindest im 19. Jahrhundert im Kontext des Liberalismus schon herausbildet. Das heißt, der Neoliberalismus setzt sich mit einer Ökonomisierung und vielleicht auch mit einer Finanzialisierung der Subjektivierung auf was drauf, was schon länger sich herausbildet.
Ja, ja.
Und du hast völlig recht, die Freiheit ist das Versprechen. Also das heißt, diese Individualisierung, die verstärkt wird im Neoliberalismus, Stichwort, was wir eben hatten, Humankapital, ist der Köder, zu sagen, wer autonom ist, wer für sich selbst sorgt, sich selbst versorgt, weil das hat auch damit zu tun, dass zumindest in Deutschland oder in vielen Ländern Europas, dass Sozialstaaten abgebaut werden oder umstrukturiert werden, wird diese Freiheit mit Selbstverantwortung gekoppelt.
Ja,
ja? Ja. Man ist selbstverantwortlich für die eigene Misere, ob es einem gut geht oder schlecht geht und so weiter. Das hat eine Zeit lang funktioniert. Wir sind ja jetzt auch schon bald 25 Jahre nach der Agenda 2010, nachdem es auch in Deutschland die erste rot-grüne Regierung durchgesetzt hat und so weiter. 25 Jahre danach ist genau wie du sagst, können wir sagen, das ist eine Zumutung, eine Erschöpfung.
Aber, weißt du, das Interessante ist ja, wenn ich jetzt so überlege, wie wir das im Zuge der regulationstheoretischen Fragen behandelt haben, dass wir gesagt haben, der große Schnitt war eigentlich irgendwann in den Spät-80er Jahren, frühen 90er Jahren, ja, also vom keynesianischen Wohlfahrtsstaat, dem Klassenkompromiss, ja, dann hin zur geistig-moralischen Wende, also Helmut Kohl und Neoliberalismus, Globalisierung. Ja, das war ja das, was wir mit der Regulationstheorie, Joachim Hirsch, aber auch David Harvey. Wenn man Foucault nimmt, ist ja interessant, dass es ein ganz anderer Rhythmus ist.
Ja. Genau, setzt genommen, den viel weiter vorne an. Ne?
Viel weiter vorne, genau. Und das ist, ich meine, also ich habe sozusagen von dort her zwei Themen oder Probleme, die mich beschäftigen. Nämlich, man könnte sagen, und mein Eindruck ist, dass er das auch ausdrücklich so will, ja, dass er die Vorstellung hat, die Neugründung der kapitalistischen Gesellschaft, also die Regierungskunst, den Markt zu regieren und den bürgerlichen Staat zu regieren, darin eingebaut ist die Begrenzung des Staates, also nicht so viel regieren, eben auch als, wenn man so will, eine bürgerliche, antifaschistische Praxis, also Selbstbegrenzung des Bürgertums, also nicht derart aus den Fugen zu geraten, wie das mit dem Nationalsozialismus ist, ne? den er ja in anderem Zusammenhang dann als eine exzessive Krankheit der Macht bezeichnet. Also das ist das eine, diese Dimension des Antifaschismus, ja, die darin zu stecken scheint. Und dann der zweite Aspekt, den ich interessant finde, an dem Punkt, wo du warst, nämlich die Problematik der Kritik. Worauf zielt das? Wie setzt er eigentlich dann Kritik an? Letztlich haben wir ja zwei Möglichkeiten, Foucaults Überlegungen zu deuten, dass er sagt, nicht derart, nicht dermaßen zu regieren oder regiert zu werden. Also das wäre sozusagen Teil der Staatsphobie, Teil des Neoliberalismus. Die ja auch, also dann ist man bei so einer Art Genealogie der Kritik. Oder sagt man, eigentlich ist es selbst ein Problem, dass die Kritik ja noch Teil eines solchen Regierungskonzepts ist. Ja, also eben am Ende mit Rosa Luxemburg zu sprechen, gar nicht mehr regiert zu werden. Ne? Und das, finde ich, bleibt so ein bisschen, also da, finde ich, könnte man noch mal kurz darüber sprechen. Wie ist das mit der Dimension der Kritik bei Foucault, also ne, im Zusammenhang auch mit dieser, ja, letztlich interessanten Frage, ob er das auch antifaschistisch meint.
Ja. Ja, das sind zwei große Fragen, Alex, aber das ist, ja, wichtig ist dein Hinweis, dass wie Foucault historisch das Einsetzen des Neoliberalismus in Westdeutschland 1948 liest, dass es der Liberalismus unter neuen Vorzeichen ist, deshalb Neoliberalismus. Und es ist Neoliberalismus, weil dazwischen der Faschismus ist, also der Nationalsozialismus in Deutschland. Das ist sehr, sehr interessant. Und wie du sagst, geht es darum, eine Analyse, die sagt, eine Problematik bei allen Morden, bei allen Genoziden, bei allem, beim Holocaust und so weiter, ist ein Problem des Nationalsozialismus gewesen, die Übermacht des Staates, die sich auch im 19. Jahrhundert herausgebildet hat und so weiter. Das war für die Neoliberalen, und die waren ja alle im Exil, das ist auch sehr interessant, die Reaktion derjenigen, die jetzt zurückkommen, ist zu sagen, wir kriegen das Ungeheuer des Faschismus in den Griff, indem wir den Staat begrenzen. Und wir kriegen damit auch, wie du gesagt hast, oder wir hoffen, dass es eine Selbstbegrenzung des Bürgertums ist. Das heißt, der Neoliberalismus so auf die Wirtschaft zu setzen, das erzählt uns Foucault, sollte ganz klar antifaschistisch sein. Also erzählt uns die Diskursgeschichte so. Also er ließ die Neoliberalen so, dass das das Interesse war der Implementierung. Das Interessante ist auch, dass er sagt, wenn er das erzählt, ist er ganz klar, dass diese Verschiebung auf die Marktwirtschaft und damit auch auf Wirtschaftswachstum einer da niederliegenden Ökonomie der Preis war, und der gewollte Preis war die Geschichtsvergessenheit. Das heißt, der deutsche Faschismus, der Nationalsozialismus, die Aufarbeitung konnte damit zugedeckelt werden. Das thematisiert er.
Genau.
Und das ist super interessant. Das heißt, die Selbstbegrenzung des Bürgertums war eine Nichtaufarbeitung des Faschismus.
Ja, es ist ja jetzt wirklich interessant, weil wir diskutieren ja heute die Frage, bewegen wir uns auf einen neuen Faschismus hin? Und er selbst, also die deutsche Übersetzung der Vorlesung, sagt, spricht immer von Faschismus, auch bei anderen Texten oder vor allen Dingen bei anderen Texten. Und er selbst spricht eher von Faschisierung oder auch von Staatswerdung, Staatsbildung. Das Wort Verstaatlichung, wie es manchmal verwendet wird, ist ja zweideutig, weil es sagt, ja, so viel den Staat gibt es und dann wird etwas verstaatlicht. Aber er meint ja, da bildet sich so etwas, was gar nicht existiert, nämlich Staat, wird dann eben zu Staat und existiert dann. Und wenn wir jetzt das heute haben, diskutieren wir genau die Frage der Faschisierung. Ne? Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie ist das eigentlich mit der Selbstbindung des Bürgertums? Ja, funktioniert das noch? Ne? Also wenn wir jetzt an Deutschland, die Bundesrepublik denken, könnte man sagen, teilweise nicht mehr, weil ein Teil hat ja offensichtliche Sympathie mit der AfD, aber es scheint so eine Spaltung zu sein. Ja? Während in den USA, wenn man sich das so überlegt, dann sind es ja vor allen Dingen auch Superreiche, also sozusagen die Spitze der neuesten Technologien und Spitzen der Politik, die eben in so eine Richtung gehen. Deswegen wird ja auch so oft, also Millet dann so als Beispiel, ne, so ein Anarchokapitalismus, dass man sagen kann, ist das eine Entwicklung, wo eher sowas angelegt ist, doch wieder wie eine Entgrenzung der Macht, ja, also wobei das ja interessant ist, weil Trump mit der Hilfe von Musk ja auch teilweise Staatsapparate abgebaut hat, ja, zerschlagen hat, ja, also auch da gibt es ja eine Zweideutigkeit drin in der Konstellation.
Ja, ich würde mal den wichtigen Hinweis, dass die deutsche Übersetzung nicht von Faschisierung spricht, obwohl er im Französischen Faschisierung benutzt. Und der zweite Hint, den du gemacht hast, ist, dass er nicht von Staat als manifestem Gebilde spricht, sondern als Effekt von Regierungsweisen, als Effekt von Gouvernementalitäten. Das heißt, je nachdem, wie sich diese Gouvernementalitäten und wie ich vorhin gesagt habe, auch die dazugehörigen Selbstregierungsweisen zusammenführen, lässt sich von unterschiedlichen Staatsbildungen, Staatsbildungsprozessen sprechen. Und dann sagt er an einer anderen Stelle auch, Liberalismus hat nicht zwangsläufig, braucht er die Form der Demokratie. Ja, also Liberalismus kann in verschiedene politische Form kriechen. Und die Selbstbindung des Bürgertums hat vielleicht nie funktioniert, weil Foucault, also mit Foucault vielleicht, weil er so früh darauf hinweist, dass die Verdrängung der Verbrechen der Preis war, deshalb hat es nicht funktioniert. Man könnte auch sagen, 68 war die erste Revolte gegen diese Verdrängung, gegen die Eltern, die noch deutlich in den faschistischen Subjektivierungen gesteckt haben und so weiter. Dann
Darf ich das ergänzen mit dem Ausdruck von Foucault, Verhaltensrevolte?
Unbedingt.
Weil man kann ja sagen, da passiert ja genau das, was Foucault selbst auch thematisiert, also im Vorwort zu dem Buch von Deleuze, Guattari, Anti-Ödipus, nämlich eine antifaschistische Lebensweise zu entwickeln.
Genau.
Man könnte sagen, 68 steht ja genau dafür. Das
Absolut.
Ist ein Buch zum richtigen Zeitpunkt.
Ne? Absolut.
Also wo sozusagen das gesamte Spektrum der Lebensführung zum Thema gemacht wird und damit eben auch Gouvernementalität.
Ja. Nur spricht er es in dem Buch nicht an, aber in vielen anderen Büchern und Vorträgen sagt er genau, dass die Bewegung, die er sieht, bis er gestorben ist, 84, die sozialen Bewegungen, das sind, und da könnte man zu dem, was du vorhin mit Kritik, was ist eigentlich seine Kritik angesprochen hast, ist er einer in meiner Lesweise immer wieder, der in der Weise, wie er Macht versteht, sagt, Machtverhältnisse sind nicht ohne Widerstand denkbar. Und der auch sagt in späten Interviews ganz, ganz deutlich, der Widerstand ist primär. Und das heißt, jenseits dieser theoretischen Aussage, dass Foucault einer ist, der von den Kämpfen ausdenkt, der von den sozialen Bewegungen ausdenkt. Das heißt, also wenn der Neoliberalismus oder der Liberalismus beide davon leben, dass sie permanente Staatskritik und auch Regierungskritik äußern, ist das, was Foucault letztendlich unter emanzipatorischer Kritik versteht, von den Kämpfen und von den Widerständigkeiten auszudenken.
Mhm.
Das heißt letztendlich, wie du gesagt hast, dann geht es darum, gar nicht mehr regiert zu werden. Und die Weise, wie wir uns selbst, nicht nur wie wir regierbar gemacht werden, sondern wie wir uns selbst regierbar machen, durch Selbstdisziplinierung, durch was du vorhin auch, was hast du noch gesagt?
Ja, wenn ich mich jetzt selber dran erinnern könnte.
Durch Selbstgestaltung, diese ganze Geschichte, die ja nicht neu ist. Wir glauben, das ist mit dem Neoliberalismus entstanden. Das ist dem Bürgertum des 19. Jahrhunderts total inhärent, auf unterschiedliche Weise, gesellschaftlich positioniert und so weiter. Aber darauf will er raus. Es geht darum, nicht nur nicht mehr dermaßen regiert zu werden, sondern gar nicht mehr regiert zu werden. Und das heißt was? Für die Subjektivierungsweisen. Das heißt nämlich massiv, wie er oft sagt, eine Entindividualisierung.
Ja.
Also weg davon zu kommen, zum Individuum zu werden, mit einer Identität,
ja,
mit einem eigenen.
Ja, ja, in Subjekt und Macht, da sagt er das ja sehr ausdrücklich. Es geht darum, dass die Kämpfe darum gehen, die Bindung an sich selbst zu überwinden.
Ganz genau.
Also letztlich eine anti-identitätspolitische Befreiungskampf zu führen.
Anders
und
zu
insofern,
werden.
Sagt, genau. Und insofern dieser ganze Unsinn der Rechten, der Linken immer vorzuwerfen, nur identitätspolitische Einsätze zu verfolgen, das wird so deutlich an diesem Punkt. Es geht ja genau darum, gegen die Identitätspolitik zu arbeiten. Und ich finde, ich habe das immer wieder mal verwendet, dieser Punkt, dass ja auch bei Marx im Vorwort zum Kapital gesagt wird, ja, letztlich geht es ja auch darum, dass die Arbeiterklasse ihre Identität als Klasse loswerden will. Also das ist ja, ne, also es geht ja nicht darum, das zu fixieren, ja, sondern eben tatsächlich die Möglichkeit, auf etwas ganz Neues zuzugehen, ja, eine völlig neue Freiheit zu erschließen. Und insofern, ja, also.
Und in der Richtung, in der Hinsicht eine nicht-faschistische Lebensweise zu erfinden. Das heißt, Foucault ist auf der Seite derer, die heute als identitätspolitische Bewegung gebasht werden und sagt, da ist was, was sie verstehen, was einen Hint geben kann, zu einer anderen Weise zusammenzuleben.
Können wir vielleicht das nochmal kurz überlegen und verbinden mit Fragen, die Foucault ja selber so ein bisschen zweideutig beantwortet in anderen Texten, also jetzt gar nicht in den Vorlesungen, aber das hängt ja damit zusammen, dass man sagen kann, also viele der Kämpfe gehen, Widerstände gehen ja auch darum, eine bestimmte binäre Vorstellung von Sexualität, von Beziehung, ja, loszuwerden, zu überwinden. Ne? Und dann thematisiert er das ja auch so, ja, dass eben der Nationalsozialismus, die nationalsozialistische Herrschaft auch selber besetzt wird. Also ne, die, wie kann man sagen, also auch da sozusagen eine Komponente des Begehrens reinkommt, ja, also der Machtausübung. Und ich meine, jetzt neuerdings wird ja das auch ganz stark wieder aufgegriffen, wenn man jetzt an das Buch von Toscano denkt, dass man sagen kann, also die Faschismusanalysen können ja sehr vielseitig sein. Das können ökonomisch-staatliche Analysen sein. Das können Fragen der Vernichtungspolitik sein, also auch des Problems des Zugriffs auf die biologische Existenz der Menschen, also durch Rassepolitik, durch Vernichtungspolitik, aber dann eben auch diese Frage der Sexualisierung, der Erotisierung. Und das würde mich nochmal interessieren, ob man da sagen kann, dass auch da sozusagen, ja, könnte man sagen, eine Intensivierung, ja, eine dynamische Besetzung, ja, also auch eine triebdynamische Besetzung der autoritären Praktiken zustande kommt. Also, dass man eben wegkommt, dass nur ökonomisch oder nur politisch, ja, oder also so, ne, zu thematisieren.
Ja, interessant bei Foucault ist ja, dass er die Sexualität einbindet. In der Wille zum Wissen ist es das Sexualitätsdispositiv, wo er ganz deutlich macht, dass diese Form der Biopolitik, wahrscheinlich hast du darüber schon gesprochen, der bürgerlichen Biopolitik braucht massiv zwei Geschlechter, zwei heteronormative, aufeinander abfahrende Begehrensgeschlechter und alles andere ist im Bereich der Perversion, der Deviantisierung und so weiter. Das heißt, die Binarität einer Zweigeschlechtlichkeit zu sprengen, ist ein massiv emanzipatorischer Ansatz für das, was wir gerade gesprochen haben.
Genau.
Wenn du jetzt ansprichst, die aktuellen Problematisierungen dessen rauszufinden, wo, an welchem Punkt und ob überhaupt wir uns in einem Prozess der Faschisierung befinden, ist es tatsächlich interessant, nochmal verschiedene Stellen von Foucault quer durch die Interviewgeschichte, seine Interviewgeschichte zu lesen. Aber und das hat noch eine Verbindung zur Vorlesung, also der Geburt der Biopolitik, nämlich wenn Foucault über die Erotisierung der Macht spricht. Und das ist interessanterweise am Anfang, wenn Giscard d'Estaing die Regierung übernimmt, 1974 in Frankreich. Und das gibt ihm zum Anlass, weil parallel mehrere von linken Regisseuren, Regisseurinnen, Kinofilme in die französischen Kinos kommen, die tatsächlich den Nationalsozialismus, den Narzissmus erotisieren. Einer ist ein Film von der italienischen Regisseurin Liliana Cavani, Der Nachtportier. Und an dem diskutiert er die Erotisierung des Faschismus und er ist absolut dagegen. Aus zwei Gründen. Aus einem Grund ist, wenn in den 70er Jahren die Erotisierung der Macht aktualisiert wird quasi oder auf die Agenda gerufen wird in Frankreich, dann hat das mit der Präsidentschaft von Giscard d'Estaing zu tun. Und in Foucaults Interpretation ist es eine Reaktion auf 68, nämlich die Begehren, die Zerstreuung der Begehren, die frei flottierenden, überall zu finden, emanzipatorischen Begehren der neuen sozialen Bewegung von rechts zu besetzen über eine Erotisierung der Staatsmacht in der Figur, der attraktiven Figur von Giscard d'Estaing. Foucault ist ganz klar, dass das ein Kapern der Kämpfe ist für einen rechten hegemonialen Diskurs. Gleichzeitig nimmt er das zum Anlass und sagt, ja, aber die Erotik oder die Erotisierung des Nationalsozialismus muss man differenziert sehen. Man muss in die Mikropolitiken der Macht, der Faschisierung des Alltags gehen. Und da sagt er aus seiner dynamischen Perspektive auf Macht. Macht ist nicht nur repressiv, sondern sie ist in einem ganz interessanten und wichtigen Moment produktiv, hat positive Effekte und ist eine Dimension, die Lust erregt. Und in dieser Lusterregung lässt sich das verbinden, das führt er selbst nicht so aus, das würde ich eher so aus meiner Forschung so drehen, zu sagen, und diese Dimension hat was von einer grausame Subjektivierung, also was ein Ausdruck einer Faschisierung ist, soweit würde ich Foucault weiterdenken und würde sagen, die Lust, leiden zu machen und leiden zu lassen, ist eine Dimension der Macht, eher eine Dimension der Macht als primär eine Dimension der Sexualität.
Also ich finde, das ist ein guter Gesichtspunkt. Ich hätte jetzt so als Gegenfrage dem Punkt aus der kritischen Theorie, dass es sowas gibt wie bürgerliche Kälte. Also die Praxis der Folter, die Verfolgung, die Vernichtung, ja, eben auch die Empathielosigkeit, die, ne, also die Funktionstüchtigkeit von Personen wie Eichmann, ne, das war ja immer so ein prototypisches Argument. Ich finde, das steht so quer zu dem, was tatsächlich ja mit Fassbinder oder Pasolini thematisiert wird. Ja, also tatsächlich auch diese, also wie du es jetzt nochmal, eine Erotisierung der Macht, ja, also dass Foucault da dagegen ist, aber dass man sagen kann, da wird ja auch mit gespielt. Und dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die empirische Arbeit zu nationalsozialistischer Herrschaft zeigt, dass es für viele das Lebensgefühl war einer freieren Sexualität. Ne? Also Frauen konnten dann mit Badeanzug ins Schwimmbad gehen. Also es war sozusagen auch so ein Element von körperlicher Freiheit, ja, und das sind, also ich finde, es hat so viele Aspekte.
Es hat so super viele Aspekte und wichtig ist wirklich zu sagen, da gibt es, glaube ich, das eine Buch von Dagmar Herzog, die das hier ausarbeitet, wie das in keinster Weise einfach eine schlichte, spießige, repressive Sexualität war. Aber ich würde gern nochmal auf die bürgerliche Kälte zu sprechen kommen und auf die Funktionstüchtigkeit, weil die Pointe bei der Grausamkeit ist das Gefühl der Überlegenheit. Und es gibt Stellen von Foucault, in denen man das verstehen kann, damit, dass diese Weise der grausamen Subjektivierung ist Teil in einem faschistischen Setting, Teil der Herausbildung der weißen, überlegenen Rasse, der Selbstaffirmation des Bürgertums und des Kleinbürgertums. Und deshalb ist es nicht zwingend die Notwendigkeit von Erotik, sondern der Hauptpunkt ist die Überlegenheit, das Überlegenheitsgefühl. Ja.
Ja, aber ist es nicht so, also es klingt jetzt so ein bisschen wie eine Kompromissformel, aber ist vielleicht wirklich von Bedeutung, dass eben verschiedene Individuen, verschiedene Subjektivierungsprozesse eben auch sehr unterschiedlich damit umgehen, ja, also dass es tatsächlich dieses Erotisierende oder Sexualisierende bis hin zum Grausamen, ja, aber eben auch ganz gefühlskalte und der Versuch, das sozusagen auf einen Nenner zu bringen, möglicherweise selber sowas Irreführendes hat.
Total.
Ja, weil, dass man denkt, das ist ein bestimmter Sozialcharakter. Also ich meine, das, ne, und dann sucht man den und vereinheitlicht auch Praktiken und Phänomene und Subjektivierung. Und eigentlich wäre es für uns heute gerade interessant, nach so einer langen neoliberalen Phase mit so unterschiedlichen, diversifizierten Subjektivierungsentwürfen, auch eher Ausschau danach zu halten, wie das sich sozusagen aus ganz verschiedenen Quellen speist, was ja wiederum auch eher ein Foucault'scher Gedanke ist, ja, dass sozusagen Machttechniken, Machtpraktiken sich von ganz vielen Orten her kommen, sich anreichern, verschränken, wechselseitig verstärken, dann sich zu neuen molekularen Praktiken verbinden und verdichten und es eben gar nicht so ein einheitlicher Punkt ist. Ne?
Ganz genau, super wichtig zu sagen, dass Foucault genau so ein Diversitätstheoretiker ist. Wichtig ist auch zu sagen, dass er uns keine komplette Faschismustheorie liefert.
Ja, das ist wahr.
Dass er ganz klar von der linken Position ausspricht, dass er eine, weiß nicht, wie würdest du sagen, eine Diskursanalyse der Regierungspraktiken uns liefert mit diesen Gouvernementalitätsvorlesungen.
Ja, genau.
Und vielleicht auch in die Richtung, vielleicht nochmal eine positive Geschichte zum Schluss, weil es liegt sehr viel auf dem Tisch, was diese Individualisierung aufbricht, sehr stark aus queerfeministischen Kontexten, Theorie, aber auch Aktivismus zu sagen, wir müssen von den Verbindungen ausdenken, von den Sorgebeziehungen ausdenken, um andere Formen von Gesellschaft, Demokratie, wie auch immer, zu entwerfen.
Ja? Das ist jetzt schon sowieso ein schöner Schluss, den ich jetzt nur noch ergänzen will mit etwas, was mir an dieser Vorlesung so gut gefällt, dass er sagt, wir müssen eine sozialistische Gouvernementalität erfinden. Und diese sozialistische Gouvernementalität, die muss sich jetzt genau, glaube ich, mit dem verbinden, was wir vielleicht als die Infrastrukturen der Sorge bezeichnen, völlig neue Verkehrsformen zwischen Individuen und Gruppen, soziale Praktiken der langfristigen Sorge um unsere Lebensorganisation, auch wenn wir an soziale Ökologie denken, und dass wir da wirklich ganz viele neue Erfindungspraktiken entwickeln müssen. Und das stört mich ein bisschen auch an den aktuellen Faschismusdiskussionen, dass ich manchmal das Gefühl habe, es ruft zu viel Altes auf. Es verhindert, dass wir uns dem Neuen zuwenden, sowohl in den Macht- und Herrschaftsbeziehungen als auch in den Möglichkeiten, das für uns Neue zu denken.
Du hast völlig recht. Und das Neue ist, ich will noch mal sagen, dass so neu das nicht ist. Es liegt viel vor, und du hast Infrastrukturen der Sorge genannt. Genau da forsche ich jetzt auch speziell noch mal zu die nächste Zeit. Wir können von Foucault aufnehmen, dass es die Prozesse der Staatsbildung gibt und dass die jetzt mit Subjektivierungsweisen zu tun hat. Und wenn wir so über eine sozialistische Gouvernementalität nachdenken, aus den Verbindungen heraus, von den Sorgebeziehungen auszudenken, dann können wir da ganz, ganz produktiv mit ganz vielen Leuten jetzt sofort ins Gespräch kommen.
Okay, das wollen wir. Jetzt haben wir ja schon ein kleines Gespräch zwischen uns gehabt bei hohen Temperaturen. Ja, also vielen Dank, Isa, fürs Kommen, für das schöne Gespräch, für die weiterführenden Perspektiven. Also
vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Hoffentlich gelingt es uns, den Faschismus loszuwerden.
Wir müssen nicht neu anfangen.
Ja, richtig. So ist es. Vielen Dank.